Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp. Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Simon Wager.
Ich muss einmal vorausschicken, ich lebe nicht diese klassische Work-Life-Balance, denn für mich hat das immer so einen Beigeschmack gehabt, dass das, was man beruflich tut, eigentlich was Unangenehmes ist, von dem man sich erholen muss. Und für mich ist Schreiben so ein lebensnotwendiger Akt. Ja? Also obwohl es wirklich oft anstrengend ist, ich muss das einfach tun. Ich vergleiche das immer mit anderen Menschen, die vielleicht so einen Drang haben, sie müssen laufen gehen jeden Tag. Ich muss wirklich jeden Tag schreiben und mache das auch ganz besonders gern, wenn ich verreise. Ja? Ich schalte nie dieses Schreibhirn ab. Ja? Also während ich dort sitze und aufs Wasser schaue, plott ich und sobald ich heimkomme, lege ich wieder los und schreibe. Also ich ziehe auch eigentlich Energie aus meiner Tätigkeit.
In der ersten Sommerausgabe von Radio Werklang ist bei uns die Burgenländerin des Jahres 2024 zu Gast. Als Journalistin leitete sie Fachmagazine, schrieb Kolumnen und interviewte Stars, wie die Schauspielerinnen Susan Sarandon oder Kate Blanchett und den Regisseur Quentin Tarantino. Seit 3 Jahren ist sie hauptberuflich Autorin und schreibt Krimis, die sich um den Club der grünen Damen im Südburgenland drehen. Richtig, die Rede ist von Martina Parker. Meine Kollegin Martina Raab hat die Bestseller-Autorin, der neues Buch Eintunkt im August 2024 erscheint, in Wien getroffen und mit ihr darüber gesprochen, wie sie an einen Plot herangeht, wie sie ihre Leser und Leserinnen einbindet, mit welcher ihrer Gartenkrimi-Figuren sie sich am meisten identifizieren kann und wie sie trotz manch nicht so schöner Schulerlebnisse die Liebe zum Schreiben fand.
Gab es einen bestimmten Punkt in Ihrem Leben beziehungsweise eine Art Schlüsselmoment, wo Sie dachten, ich will schreiben?
Also ich hatte schon als kleines Kind eine unglaubliche Affinität zu Buchstaben. Ich habe mir selber mit 4 Jahren Lesen beigebracht. Ich kann mich erinnern, ich hatte da ein fürchterliches Erlebnis in der Schule. Und zwar musste man irgendwie die ersten Buchstaben halt lernen. Und ich habe das halt fließend runtergelesen und wurde vom Lehrer getadelt. Ja, du hättest das nicht auswendig lernen dürfen. Ja? Und ich war so perplex, weil ich habe ja einfach nur gelesen. Bin dann weinend nach Hause, dann hat meine Mama halt in der Schule angerufen und hat gesagt, nein, also die Martina kann halt schon lesen und so, ja, also man musste sich fast entschuldigen, ja. Ich habe wirklich Bücher gefressen, ja, also ich habe als Kind, also das war ja jetzt auch nicht so ein günstiges Gut, ein Buch, ja, also ich hatte eine Büchereikarte, ich würde auch heute noch jedem empfehlen, bitte gebt euren Kindern eine Büchereikarte, Büchereien sind überhaupt nicht verstaubt, die haben so ein tolles Sortiment, ja, also ich habe gelesen, wirklich von Astrid Lindgren bis zu Karl May, weil das war halt dann auch zufällig daheim vom Opa noch, die Bücher. Ja, habe das gefressen und habe auch sehr früh begonnen bereits zu schreiben. Also ich habe gleich mit 10 mein erstes Buch geschrieben. Da ging es halt Ferien auf dem Ponyhof. Wurde natürlich nie veröffentlicht, aber es war immer dieser Drang da. Ja, ich glaube, ich habe 40, 50 Tagebücher zu Hause, die ich vollgeschrieben habe. Und für mich war immer klar, ich werde Journalistin. Also so wie der Grisou, der kleine Drache, ich werde Feuerwehrhauptmann. Nein, ich werde Journalistin, weil ich will ja schreiben. Und ja, das habe ich dann auch verfolgt.
Denken Sie, dass Sie als Journalistin anders an das Schreiben herangehen, zum Beispiel was die Recherche betrifft?
Also ich denke, ein journalistischer Background hilft auf alle Fälle, wenn man Bücher schreibt. Also man weiß als Journalist einfach, wie man mit Worten umgeht. Man weiß, wie man einen Spannungsbogen setzt. Man weiß, dass man Füllwörter vermeiden sollte. Also man hat natürlich ein handwerkliches Grundrüstzeug. Aber ich denke, der größte Hemmschuh beim Bücherschreiben ist einfach diese Angst, es nicht gut genug zu machen, es nicht fertig zu bringen, nicht zu wissen, wie man da jetzt herangehen soll. Und Grundweisheiten haben mir unglaublich geholfen und die rufe ich jetzt noch ab, wenn ich kurz so zögere, soll ich das so oder so oder so machen? Man kann eine Geschichte auf verschiedene Arten erzählen. Das zweite ist, ich sage es auf Englisch jetzt, if you wanna write a good story, write a bad story. And then fix it. Das nimmt so ein bisschen diese Angst vor der Perfektion, dass man denkt, man darf erst den Satz tippen, wenn er perfekt ist, weil das ist absoluter Unsinn. Man muss eher so eine Sandkiste vollschaufeln, ja, und dann fängt man an, erst aus diesem nassen Sand die Sandburg zu bauen. Eben keine Angst vor den Buchstaben, ja. Es sind nur Buchstaben. Man kann es immer wieder löschen, ausradieren, wegschmeißen, ja. Die müssen dir keine Angst einjagen.
Man kennt Sie als Bestsellerautorin unter dem Namen Martina Parker. Ist das Ihr richtiger Name oder haben Sie eventuell auch bereits unter einem Pseudonym Bücher verfasst?
Also Martina Parker ist mein richtiger Name. Ich bin mit einem Engländer verheiratet daher dieser englische Nachname. Das Pseudonym Glenda Gossip, ja, das war halt, weiß nicht, aus der Zeit geschuldet. Ich glaube, das war damals unglaublich in, dass man für so als Kolumnistin einen Pseudonymnamen gehabt hat. Heute würde ich eigentlich nur mehr unter meinem Namen publizieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, also die Leser und Leserinnen heutzutage, durch die sozialen Netzwerke, man ist so nahbar geworden, ja, die wollen auch den Menschen hinter den Büchern erfahren und kennenlernen und mit dem in Kontakt treten. Und ich denke, ein Pseudonym würde da nur eine unnötige Barriere oder einen Schranken aufbauen.
Aufgewachsen ist Martina Parker in Bad Tatzmannsdorf. Ihr journalistischer Weg begann mit Praktika beim ORF und beim Standard, führte sie zur österreichischen Gastgewerbezeitung und später zu den Fachmagazinen Kaffeejournal und Parfümerie und Drogerie, die Parker leitete. Sie schrieb aber auch Kolumnen unter denen im Interview erwähnten Pseudonym Glenda Gossip. Eine ihrer beruflichen Stationen führte die Burgenländerin zum Frauenmagazin Wienerin, wo sie das Beauty-Ressort gründete und 2 Jahrzehnte leitete. Seit 2021 ist sie hauptberuflich Autorin.
Was muss ein Buch aus Ihrer Sicht haben, um zum Bestseller zu werden?
Puh, also ich glaube, wenn es dafür eine Formel gäbe, würden Verlage und Autoren alles dafür zahlen, ja. Also ich kann jetzt einmal aufzählen ein paar Parameter, die absolut unbedingt notwendig sind, damit es überhaupt eine Chance hat, ein Bestseller zu werden. Also es muss natürlich eine Geschichte sein, die sehr, sehr viele Menschen anspricht und gefällt. Ja, also ein nischiges Thema wird natürlich, so toll es vielleicht auch ist, niemals ein Bestseller sein. Du musst auch das Glück haben, dass du einen Verlag findest oder halt im Self-Publishing dieses Wissen mitbringst, wie du diese Geschichte am besten auch zu einem Gesamtprodukt macht. Ich weiß, bei Produkt wird die halbe Literaturbranche aufschreien, aber es ist trotzdem so. Ja, also es muss der Titel passen, es muss das Cover passen, es muss einfach eine runde Geschichte sein. Der größte Hemmschuh ist, es einmal den Durchbruch zu schaffen. Bei mir war das große Glück, also mein erstes Buch Zugerost war ja bereits ein Bestseller, dass es ganz, ganz stark Leserinnen getrieben war. Also ich habe ja mein Buch interaktiv geschrieben. Das war so, ich habe während der Pandemie begonnen. Mir war so unglaublich langweilig allein zu Hause. Weißt du, man durfte damals nicht rausgehen und so. Und ich bin halt gesessen und habe getippt und bin dann auf Facebook und Instagram, habe ich eine Seite gestartet und habe Leute mitentscheiden lassen zu so kleinen Entscheidungen. Was für ein Auto fährt die Figur? Wie heißt der Hund? Hat der jetzt eine Katzenhaarallergie oder einen Ordnungstick? Und die Leute, denen hat das so gefallen, ja. Und als dann das Buch herauskam, hatte ich natürlich bereits eine Community und diese Leute sind dann zu meinem großen Glück aktiv in die Buchhandlungen gegangen und haben nach dem Buch verlangt. Dadurch bekam es natürlich einen unglaublichen Drive und ja, ich werde bis heute eben weiterempfohlen und ich glaube, Mundpropaganda ist halt auch ein ganz, ganz großes Erfolgskonzept.
Ihre Bücher und Lesungen sind als Gartenkrimis bekannt. Was kann sich die Leser und Hörerschaft darunter vorstellen?
Also erstens ist es natürlich insofern ein Gartenkrimi, da ein Gartenclub ermittelt. Das ist ein Gartenclub im südlichen Burgenland. Unterschiedliche Personen sind da von der Typologie her Mitglieder. Und die Reihe ist so aufgebaut, dass in jedem Buch eine andere Figur ermittelt. Natürlich wäre es aber auch möglich gewesen, vom Genre her ist es ja doch, nachdem der Ort Oberwart, dort trifft sich der Club, erwähnt wird, wäre es möglich gewesen, das Ganze als Regionalkrimi zu branden, also als Oberwart-Krimi oder als Südburgenland-Krimi oder als Burgenland-Krimi. Meine Veröffentlichung ist aber eigentlich zusammengefallen mit der eines sehr berühmten Kollegen und die Geschichte war folgendermaßen. Also ich war da irgendwie kurz vor meiner Veröffentlichung und dann ruft mich meine allerbeste Gartenfreundin, die Dina, an und sagt, Nadina, ich weiß nicht, ob ich da das sagen soll. Und ich sage, Nadina, was ist denn, gell? Und sie sagt, nein, ich weiß nicht, ob ich da das sagen darf. Das ist so burgenländisch, dass man so anfangen, ein Telefonat. Und ich sage, na, was ist denn? Und sie sagt, der Stipschitz schreibt auch an Burgenland-Krimi. Thomas Stipschitz, berühmter Kabarettist. Und ich sage, na ja, Dina, ich meine, das ist halt so. Ich meine, jeder darf am Burgenland-Krimi schreiben. Sie sagt, na, aber das geht nicht, weil der kommt sogar vor dir raus. Und dann werden alle sagen, du hast es ja noch gemacht und du kopierst den und was tun wir da? Und dann habe ich gesagt, Nadina, schau, unseres, immer unseres, weil sie ist ja die Gartenkompetenz und hat mir so viele tolle Tipps zum Thema Garten gegeben. Ich sage, Dina, unser Birchl ist ein Gartenkrimi. Und die Dina sagt dann, du, das ist eine gescheite Idee, weil es gibt eh mehr Gärten als Burgenländer.
Das führt mich gleich zur zweiten Frage. Wie kam es zur Verknüpfung von Garten und Krimis? Ja, dass sich diese Idee dann auch durch verschiedenste Veröffentlichungen fortgesetzt hat.
Ja, ja, also das mit dem Gartenclub war auch der Sache geschuldet. Ich habe schon gesagt, ich langweile mich schnell, ja. Ich dachte, wenn ich jetzt zwei Ermittler nehme und dann mit denen eine Reihe aufbaue, dann wird's mir vielleicht fad, weil ich ja immer quasi in denen ihrer Lebenswelt hauptsächlich bin. Und ich dachte, wenn ich jetzt aber immer so ein bisschen eine andere Hauptfigur in den Fokus stelle, dann kann ich jedes Mal eine neue Lebenswelt für diese Figur erfinden oder halt stärker beleuchten. Dann gibt's wieder einen, zum Beispiel im zweiten geht's um ein Wellnesshotel und um die Köchin Mathilde, die dort kocht. Da konnte ich das Hotel wieder erfinden und einrichten und die Mathilde anziehen. Also mir gefällt das so, Leben zu erfinden. Beim dritten war es eine Kräuterpädagogin und um Adelige geht's da. Das war aufplattelt. Beim vierten ausgestochen, da geht es um meine Lieblingsfigur, die Oma Hilda, und da ist Winter im Burgenland und sehr viel um den Bürgermeister, die Gemeinde. Und ja, dann das nächste, das jetzt am 9. August erscheinen wird, Eintung, da geht es dann um Winzer und Weininvestoren und um ein ganz berühmtes Festival im Burgenland, das Picture On. Und mir macht es halt einfach so Spaß, diese Welten zu erfinden. Und aber natürlich, der Gartenclub, das sind alle Mitglieder im Gartenclub, der ist ganz stark präsent. Es wird alle paar Kapiteln, gibt es ein Gartenkapitel und da wird dann ein Hochbeet gebaut, ein blaues Beet gepflanzt. Also mir gefällt das. Ich habe den Background auch insofern, ich bin Kräuterpädagogin und habe auch einen Kurs gemacht über die Arche Noah zum Thema seltenes Saatgut, Sortenraritäten. Wir haben selber einen Garten, also im Moment ist er leider von Nacktschnecken erobert worden, also ist ein Wahnsinn, also die fressen heuer sogar den Holler und normalerweise so, niemand frisst Holler, außer wir mit den Hollerschöberl, aber ja, im Moment haben die Nacktschnecken total die Herrschaft im Garten.
Wie gehen Sie an die Titelsuche heran? Sie haben es vorhin schon erwähnt, Ihre Bücher tragen ja Titel wie Hamdraht, Aufplattelt, Ausgestochen oder wie der neue Krimi, auf den ich besonders gespannt bin, der ja im Sommer erscheinen wird, Eintunkt. Haben Sie zuerst den Titel im Kopf oder entsteht dieser erst im Zuge des Schreibprozesses?
Ich habe immer zuerst den Titel. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man jetzt vergleichen mit Müttern, die schwanger sind. Manche, die haben ja den Namen sofort und reden mit dem ungeborenen Kind und andere, nein, ich muss erst einmal schauen, wie das Kind ausschaut, ob der Name passt. Ich bin eher der Typ, ich will vorher schon, also das Baby getauft haben. Es war natürlich relativ schnell klar, dass es immer Einworttitel in der Mundart sind, in dieser grammatikalischen Form, denn das hat auch ein bisschen mit dem Cover natürlich zu tun. Wir haben ja wunderschön gestaltete, illustrierte Covers von der Lena Zotti und Zugrost, das war einfach immer schon Zugrost. Das war klar, da geht es um Zugrost, die aus der Stadt aufs Land ziehen. Ja, das nächste war dann wieder ein Einworttitel, Hamdraht. Bin ich dann aber draufgekommen, das kennt man in Westösterreich gar nicht so. Das ist eher doch ein ostösterreichisches Wort. Eine Freundin, die hat das immer falsch gebraucht, die hat immer gesagt, wenn wir sich verabredet haben und sie ist heimgegangen, ja, jetzt trau ich mich heim. Und ich habe gesagt, was machst du? Und sie hat aber gemeint, sie geht nach Hause. Ja, ja, und ich lasse jetzt schon oft die Community wieder mit abstimmen auf Facebook und Instagram, wie das nächste Buch heißen könnte. Und da haben wir auch bereits schon einen Namen. Also das Buch, das dann 2026 herauskommen wird, wird Unbundled heißen.
Im Sommer kommt Ihr neuer Roman, der neue Krimi, Eintunkt raus. Wollen Sie uns darüber etwas erzählen?
Ja, wahnsinnig gerne. Das ist mein aktuelles Baby. Eintunk, der wird am Picture On Festival präsentiert. Das ist ein ganz winzig kleines Kulturfestival im Burgenland, das aber mit Absicht so klein bleiben möchte. Und das ist immer schon 8 Monate vorher ausgebucht. Es findet in einem Ort statt, der heißt Bildein. Also Bild ein und deswegen Picture On, der Name. Das findet wirklich im Dorf statt. Der Backstage-Bereich ist sogar in der Pfarre, der Pfarrsaal, ja, wo dann wirklich internationale Künstler sitzen und ja, sich erholen von ihren Auftritten. Ich darf dort auch auftreten, was, glaube ich, eine absolute Premiere insofern ist, weil ich keinen geraden Ton singen kann. Das ist wirklich ganz schrecklich. Ich bin so unmusikalisch. Aber ich habe ganz tolle Verstärkung. Ich werde auftreten mit Veri und der Luxus-Kombo. Die Verena Göltl ist eine Nordburgenländerin. Die hat so ein Genre erfunden, so eine Mischung aus Wienerlied, Dialekt, Chanson und Jazz. Ganz tolle Luxusstimme. Hat auch für den Willi Resetaritz Lieder geschrieben. Auch der Keyboarder in der Band, der Christian Wegscheider, die werden mich musikalisch retten, weil, wie gesagt, ich lese Stellen und Comedy und Kabarett am Freitag, dem 9. August, 5:05. Und die 2 unterstützen mich mit der großen Band diesmal.
All denjenigen, die keine Karten mehr bekommen haben, sei verraten, es wird am 11. August einen weiteren Auftritt von Martina Parker im Burgenland geben und zwar am Eisenberg, denn dort wird eine Weintankstelle eröffnet und im neuen Gartenkrimi dreht sich auch vieles um den Wein.
Wie darf man sich Ihre Arbeit an einem Krimi vorstellen? Haben Sie von Anfang an das Handlungsgerüst und die Personen im Kopf oder gesellen sich dann nach und nach Personen dazu und die Handlung nimmt spontan ihren Lauf?
Also in meiner Branche sagt man immer, es gibt zwei Arten von Schreiber oder Schreiberinnen, die Plotter und die Panzer. Die Plotter sind quasi die schwedischen Architekten, die wirklich ein komplettes Gerüst zusammenstellen und genau wissen, wann welcher Handlungsstrang, welche Zeitebene, welcher Zeitstrang und dann das nur ausfüllen. Und die Panzer, das kommt von Pants, also auf den Hosen auf Englisch, am Hosenboden sitzen, die machen das eher Freestyle. Und ich denke aber, dass die meisten Autoren irgendwie dazwischen sind, auch ich. Also ich bin eher Panzer als Plotter. Und ja, ich habe so eine grobe Idee, wo das Ganze hingehen soll, schreibe dann für mich selber ein Exposé. Das ist zwischen einer Dreiviertelseite und eineinhalb Seiten lang. Und dann lege ich aber los und zumeist hat das Ergebnis dann wenig damit zu tun oder nur mehr marginal damit zu tun, was ich mir ursprünglich ausgedacht habe, da ich sehr oft die Figuren die Handlung einfach übernehmen lasse. Also ich gehe in einen Dialog rein, gehe da abwechselnd in den Kopf der einen Person, den Kopf der anderen Person und lasse die reden und oft überrascht mich selber, was dann als Antwort kommt von dieser jeweiligen Figur. Und dann denke ich mir, oh, das hat's nicht wirklich gesagt, oder? Und dann schreibe ich es aber trotzdem mit. Und das passiert dann recht bald. Ich sehe so einen Film und schreibe mit. Und denke mir, ah ja, ich sehe das jetzt richtig vor mir ablaufen und ich schreibe mit. Und klar, ab und zu verschreibt man sich und dann löscht man wieder.
Im Fokus Ihrer Werke stehen starke Frauenfiguren. Gibt es eine Person, in der besonders viel von Martina steckt, beziehungsweise der Sie sich besonders verbunden fühlen? Und falls ja, wieso?
Ja, interessanterweise denken die meisten, dass ich mich mit der Vera identifiziere, da diese Figur auch Journalistin war. Nachträglich würde ich das jetzt auch ändern, da ich mich mit der Vera eigentlich gar nicht so stark identifiziere. Also das ist eine sehr vernünftige, reflektierte, liebe Person. Also nicht, dass ich jetzt nicht lieb bin, aber die sehr mit ihrer Mutter kämpft und mit ihrer Tochter und mit ihrem Ex-Lover und sie eigentlich für meine Ansprüche zu viel gefallen lässt von all diesen Figuren. Ich glaube, ich bin eher die Oma Hilda. Also für die, die die Bücher nicht kennen, die Oma Hilda ist diese resolute, goscherte, ein bisschen besserwisserische Oma, ja, die jeder hat oder die jeder kennt oder die jeder ist, ja. Und die bringt mich so zum Lachen. Ich finde, die hat so einen lustigen Humor und die lässt sich von niemandem was gefallen. Aber ganz allgemein denke ich, dass natürlich in jeder Figur steckt der Autor oder die Autorin, ja. Also man lebt sicher auch über irgendwelche bösen Figuren was Böses aus, so. Oder auch nicht, ja. Also zum Beispiel, ich glaube, ich würde niemals eine Figur erfinden, die foltert oder Kinder quält, ja. Das würde ich einfach nicht tun. Das widerstrebt mir so dermaßen, dass das bei mir nicht passiert. Der Fokus ist eher aufs Leben und wie die Leute leben, das schrammt alles so haarscharf an der Wahrheit vorbei, wie es am Land so ist mit dem Leben und mit dem Leben lassen. Natürlich passieren Verbrechen, es sind ja Krimis, aber sie stehen nicht so im Hauptfokus und ich schlachte das auch nicht so aus. Also diese Schlachtplatten, wo alles Blut und Folter und furchtbar, die gibt es bei mir nicht. Das sind Cozy Crimes.
Gibt es einen Roman, der Ihnen näher steht als die anderen oder in dem besonders viel Herzblut steckt?
Immer Zurkreust. Das Wunder von Zurkreust, ja, also der Vertreter hat damals gesagt, du bist Bestseller, gell, und ich muss mich heute noch zwicken. Und er hat gesagt, du, das passiert normalerweise nicht, da kannst du echt stolz sein. Und mir wird jetzt noch kalt, dass dieses Buch das so dermaßen geschafft hat. Und das war auch das erste Buch in der Verlagsgeschichte, die auch nicht so kurz ist. Ich bin beim Gmeiner Verlag in Deutschland, das im zweiten Jahr noch mehr verkauft hat als im ersten, obwohl es im ersten schon so viel verkauft hat und das auch nicht aufhört zu verkaufen. Meistens ist es dann auch so der Fall gewesen, wenn dann ein neues erschienen ist, dann ist auch immer wieder Zurkreust in der Bestsellerliste noch einmal aufgestiegen, weil wieder natürlich Leute von vorne angefangen haben zu lesen, gell? Und da war ich dann ein bisschen wie so Proud Mom Moment, so auf den, ja, schau, und das Zurkreust, na schau, wie lieb, es ist auch wieder dabei, gell? So, es hat's auch wieder geschafft und ich bin so stolz auf mein Baby, ja. Dass es ein Longseller jetzt ist, ja.
Rund um Ihre Bücher ist eine richtige Garten-Krimi-Welt entstanden. Erzählen Sie uns mehr darüber.
ist wirklich unglaublich viel passiert. Angefangen davon, dass ich eben dann durch die Bücher die Uschi Zetzelitsch kennengelernt habe. Das ist auch eine Redakteurin, eine Fernsehredakteurin und Radioredakteurin, die auch Podcast macht, die sich sehr mit Pflanzen und Kräutern befasst. Und wir haben dann eine gemeinsame Kräuterwanderung gemacht. Dann, ich tue ja auch oft echte Schauplätze reinschreiben. Da war dann folgende Anekdote. Im Lokal in der Weinbar Il Sapore in Oberwart kamen Leute auf einmal rein, Touristen. Das Lokal wurde erwähnt im Buch, haben Fotos gemacht, wollten dann weiterfahren zum Haus des bösen Architekten. Und dann hat eben die Wirtin gesagt, na Jesus, wo fahren die jetzt hin? Weil das Haus gibt's ja gar nicht. Nicht, dass die da irgendwie bei irgendwelchen Architekten im Garten stehen und Fotos machen. Und zufälligerweise waren dem Abend eben die Jutta Ochsenhofer, die ist wiederum, die hat ein Reisebüro in dem Lokal und hat gesagt, naja, aber den Leuten muss geholfen werden, ja, dann machen wir jetzt E-Bike-Touren zu den richtigen Schauplätzen. Und das passiert jetzt auch, also wir haben jetzt im Herbst wieder eine, die wurde einem Geburtstagskind geschenkt in einer größeren Runde, wo wir zu den Schauplätzen fahren. Es gab eine Tattoo-Aktion im Buchhandel und wir haben Cover-Elemente aus dem Buch tätowiert. Ich vergesse jetzt, glaube ich, sicher Sachen, weil eben so viel passiert.
Im Rahmen Ihrer Lesungen signieren Sie nachher auch Bücher. Und jeder und jede erhält ein Lesezeichen, das mit Duft eingesprüht wird. Was hat es damit auf sich?
Ja, und dann habe ich den Duftbauern kennengelernt. Also, und ich glaube, Duftbauer und Gartenkrimi-Autorin, wir haben uns beide wahrscheinlich vom jeweils anderen gedacht, was ist das? Ja? Und haben dann eben mit der Uschi Zetzelitsch, die uns zusammengebracht hat, einen Duft erfunden, den Lesestoff. Der Stefan hat in Frankirchen Duftfelder. Er ist Duftbauer. Er baut Lavendel an, Zitronengras, Zitronenminze, Marzipansalbei, Thymian und macht aus diesen selbst angebauten natürlichen Düften die tollsten Düfte, destilliert er und mischt. Ja, der Lesestoff, da war unsere Vision, dass wir einen Duft kreieren, der mit den Büchern zu tun hat. Deswegen gibt es drei Leitingredienzen. Das zugroßte Zitronengras, das dank der Wärme oder auf jeden Fall auch im Burgenland schon wächst. Dann den Rosmarin, da hat es im Burgenland immer die Tradition gegeben bei Hochzeiten, dass man sich so ein Rosmarinsträußerl die Männer aufs Revier stecken. Und das dritte ist die Blume des Todes, die mexikanische Tagetes. Wenn man so diese Begräbnisrituale in Mexiko kennt, da sind dann immer diese Wegen geschmückt mit so orange-gelben Blumen. Das ist die mexikanische Tagetes. Und wenn jetzt die Gärtner unter den Zuhörerinnen aufschreien, oh Gott, die Tagetes stinkt, ja, also die mexikanische riecht anders. Die hat eher so eine Anis-Ingwer-Note und das kommt dann auch im Duft so raus, weil im Gesamten riecht der Duft so ganz frisch nach Ingwer. Und ich nehme dann immer mit zu den Lesungen und sprühe die Lesezeichen ein damit und gebe es den Leserinnen mit nach Hause als Erinnerung. Denn ich denke, dass Düfte Erinnerungen am allerbesten konservieren. Und der Duft ist sehr belebend und soll auch die Fantasie anregen und deswegen perfekt für alle, die gern lesen.
Mehr Infos zu dem Duft gibt es unter www.steppenduft.at. Die Autorin ist im Burgenland und darüber hinaus oft auf Lesereisen unterwegs. Alleine im Vorjahr waren es an die 70 Veranstaltungen.
Lesungen bringen eine Autorin oder einen Autor viel näher an das Publikum heran. Ihre Erfahrungen mit der Leserschaft?
Oh, ich liebe sie. Also ich mag diese Nahbarkeit wahnsinnig gerne. Ja. Also mich freut das einfach, wenn ich die Menschen kennenlernen darf, ja, die Bücher eben lesen und weiterempfehlen. Mir gibt das so viel Energie, ja. Also natürlich, das Fahren ist anstrengend, aber sobald ich dann auf der Bühne stehe und, wie gesagt, also meine Veranstaltungen sind wirklich jetzt eher Comedy und sehr, sehr kurzweilig und oft mit Musik, einfach Gaude und erhitzt und interaktiv und ich freue mich so, wenn ich Feedback kriege und genauso freue ich mich auch über jedes E-Mail und jede Nachricht, ja. Nur zu einem Thema bitte nicht mehr schreiben, und zwar im letzt erschienenen Buch Ausgestochen haben wir in der Erstauflage eine falsche Jahreszahl gehabt, und zwar ging es ums Todesdatum von der Maria Theresia. Und ich glaube, also meine Bücher haben schon so eine hohe Auflage, das war die Erstauflage, waren 35.000 Stück, und ich glaube, 10% meiner Leserinnen waren Lehrer oder Lehrerinnen. Und ich habe so viele E-Mails gekriegt. Und ich habe es dann echt schon, ich habe schon überlegt, ob ich eine Assistentin anstelle, die zurückschreibt. Ich meine, ich war total stolz, dass so viele Österreicher das Todesdatum wissen. Und habe da jetzt deswegen einen Vermerk auf meiner Website, dass man mir dazu bitte nicht mehr schreibt. Es wurde bereits geändert. Nur verfolgen wird mich das noch ewig, da mein Buch ja auch in Büchereien aufliegt und weiter geschenkt wird und geborgt wird, verliehen wird. Also ja, Maria Theresia, zu dem Thema bitte nicht, aber sonst könnt ihr mir zu allem schreiben.
Sie haben bereits viele Auszeichnungen erhalten, sind unter anderem Burgenländerin des Jahres 2024. Auf welche Auszeichnung oder auf welchen Titel sind Sie besonders stolz?
Auf jeden Fall auf diese Auszeichnung. Ich war ja auch oder bin jetzt die erste Autorin oder Krimi-Autorin, also die diese Auszeichnung bekommen hat, Burgenländerin des Jahres. Und ich war total überrascht. Ja. Also als ich es erfuhr, war ich so überrascht, gerade dass ich nicht gefragt habe, na wieso denn das, ja? Wie komme ich denn dazu? Und das Argument hat dann aber auch mich überzeugt, das ist total deppert klingt, wenn ich das so sage, aber sie haben gesagt, ja, weil du empowerst so viele Frauen und ermutigst so viele Frauen auch, ihren Weg zu gehen und ihr Leben zu leben und an sich zu glauben. Und das nehme ich total gern an. Das ist so in mir drinnen, sobald ich eine Frau, auch einen Mann natürlich jetzt, kennenlernt, der jetzt irgendein Ziel verfolgt, ja, und sich vielleicht nicht wirklich traut und denkt, naja, ich weiß nicht und so, gell. Da bin ich die Erste, die sofort überlegt, wie kann man das machen? Was fehlt da noch? Gebe Tipps, unterstütze, vernetze und sag, ja, trau dich. Und oft musst du mal eine Tür zumachen, bevor neue Türen aufgehen. Und es gibt keine falschen Entscheidungen im Leben. Es gibt nur Entscheidungen und hör auf dein Herz und probier es, ja. Und wie gesagt, es gibt keine falschen Entscheidungen, es gibt nur Entscheidungen. Probiert es aus. Macht es einfach.
Wäre Ihr Leben ein Roman oder hätte Ihr Leben einen Titel wie Ihre Bücher, wie würde dieser lauten?
Puh, da habe ich mir jetzt gar nichts überlegt, weißt du das? Just do it. Hat zwar schon eine andere Marke für sich beansprucht, aber ich finde auch, macht es einfach, ja. Sagen wir es auf Deutsch, macht es einfach.
Mach es doch einfach. Das versucht die Autorin auch Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. So ist sie immer wieder bei Workshops dabei und spricht über kreatives Schreiben.
Ich finde das so beglückend auch, was vermitteln zu dürfen oder begeistern zu dürfen oder Kreativität wecken zu dürfen. Denn also oft kam von Lehrerinnen und Lehrern das Feedback, dass gerade dieses kreative Schreiben im Lehrplan aktuell leider sehr unterrepräsentiert ist und dass sie sich halt eben so freuen, dass dann durch Workshops das doch ein bisschen angestachelt wird. Und ich muss auch sagen, ich habe fast in jeder Klasse, wirklich dann habe ich dann immer gehabt, so 2, 3, die mir auch erzählt haben, sie schreiben wahnsinnig gern und sie tun das wahnsinnig gern und da freut es mich dann, wenn ich dann vielleicht noch einen zusätzlichen Impuls setzen kann und sie irgendwie bestärken kann auf ihren Weg. Und auch die, die vielleicht denken, na, ich mag nicht schreiben, weil Schreiben und Lesen ist blöd und so, die kommen dann vielleicht drauf, es ist doch nicht so blöd, ja, und es bringt mir doch irgendwas und das beglückt mich wahnsinnig.
Die Angst vor dem Lernblatt, gibt es das auch bei Ihnen? Sind Schreibblockaden auch mal ein Thema? Und welchen Tipp haben Sie für schreibfreudige Mitmenschen parat?
Also Angst vor dem leeren Blatt. Also ich denke, dieser Respekt oder diese Angst, ist es eh was Gescheites, was ich jetzt schreibe? Das kommt aus unserer Fehlersuchkultur. Also mir ist auch noch eine Botschaft wichtig, ist mir gerade eingefallen im Zusammenhang mit dem Schulthema. Ich selber bin Legasthenikerin. Stamm leider noch aus einer Zeit, wo das weder quasi jetzt irgendwie erkannt noch in irgendeiner Weise halt proaktiv umgegangen wurde. Sondern das hat halt damals geheißen, du bist schlampert und faul. Und habe unglaublich gelitten. Also mein Problem war und ist, ich tue mir wahnsinnig schwer mit nicht lauttreuen Worten. Also ich muss heute noch 3-mal nachschlagen, wie man Nietzsche richtig schreibt. Habe halt irgendwie wirklich furchtbare Erfahrungen gemacht in der Schulzeit. Also man hat mir immer gesagt, ja, schreib halt nicht so lange Aufsätze, dann machst nicht so viele Fehler. Und hatte lange so dieses Ding, ja, du bist dumm. Hab dann Gott sei Dank irgendwann durch einen Schulwechsel einen anderen Deutschlehrer gehabt, dem das egal war. Da habe ich dann halt trotzdem immer noch diesen Vierer gehabt, weil halt zusammengezählt wurde Inhalt und Rechtschreibung. Und habe mich halt trotzdem aber nicht unterkriegen lassen. Und ich denke mir halt, dass diese Perfektionswahn, ja, dass immer alles wirklich komplett fehlerfrei sein muss, dass das die Leute so im Schreiben hemmt. Ja. Und das sollte eben nicht so sein. Denn man hat heute die Möglichkeiten, wirklich von Korrektorat bis zur KI ja, einen Text auf Rechtschreibung gegenlesen zu lassen. Und genauso ist es aber auch, was den Inhalt anbelangt. Was ich zuerst gesagt habe, schreib einfach eine schlechte Geschichte und dann schreib es halt so lange um, bis sie dir gefällt. Ja. Und schreib vor allem für dich und es muss dir gefallen, du musst dahinter stehen, du musst das Gefühl haben, ja, das ist meine Story, die ich erzählen will, für die ich brenne. Und dann gefällt es auch anderen. Denn das, was ich halt auch bemerke, oft bei manchen Autoren und Autorinnen, die schreiben ein Buch in einer Weise, wo sie glauben, das gehört so. Das muss so sein, ja. Und damit sind es aber eigentlich immer nur Kopien von bereits bestehenden Dingen und du hast keine eigene Stimme. Und jeder von uns da draußen hat eine eigene Stimme. Und man muss sie nur sprechen und sich nicht selber von diesem, ja, aber es muss ja die perfekte Stimme sein, es muss die Stimme sein, die so gehört, wie sie gehört, ja. Das muss weg. Und ich denke, das ist wahrscheinlich in der Musik auch nicht anders. Und damit bin ich jetzt eh schon bei meinem letzten Tipp, ja. Setzt euch hin und fangt's an. Und das Anfangen ist so wie beim Yoga oder beim Turnen oder beim Laufen das Schwierigste. Kauft euch eine 20 Minuten Sanduhr und schreibt einfach, was euch einfällt. Und wenn euch nichts einfällt, dann schreibt sie halt, mir fällt nichts ein. Es wird da eh nach 5 Minuten faden, dann wird da schon was einfallen, ja. Und dann schaust du mal, was rauskommt, ohne es zu bewerten. Einfach nur, wie geht's denn damit? Was für ein Gefühl ist das? Bewerten kannst immer noch am Schluss, ja. Und dann kann man es ändern. Aber tu's. Der Schreibmuskel muss trainiert werden. Jeden Tag. Und du wirst merken, es ist erfüllend und es bereichert dein Leben.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns bei der Autorin Martina Parker für das sehr spannende Interview. Mehr Infos zu ihr und ihren Büchern finden sich unter www.martinaparker.com. Das war Radio Werkklang für heute. Diese und andere Sendungen könnt ihr unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.